Und anhand dieser Bilder, beziehungsweise im Rahmen, wie in einem Bildrahmen dieser Bilder, hat er Wahrheiten gesagt, die er oft als eine Geschichte, als ein Gleichnis erzählt hat. Und eines Tages war es soweit. Er hat erzählt von einem Weinberg. Weinberg war allen bekannt. Aber er hatte an diesem Tag vor sich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ihn zur Rede stellen wollten, denn am Tag davor ist er nach Jerusalem gekommen auf einem Esel und die Menschen haben ihm zugerufen, Hosianna, Davids Sohn. Was soll denn das, wollten sie wissen. Darauf gibt Jesus ihnen eine Antwort und zwar mit einer Geschichte. Matthäus Evangelium Kapitel 21 nach der Übersetzung, nach der neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagte, was sagt ihr zur folgenden Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute in Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort und für dieses Bild. Wir bitten dich, dass du uns diese Geschichte erklärst und in unserer Zeit, in unserer Situation auslegst. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist doch die Wahrheit. Amen. Jesus fordert seine Zuhörer zu einer eigenen Meinung heraus. Sie sollen sich zu dem äußern, was er gesagt hat. Er stellt ihnen sogar eine Frage. Wenn man genauer liest, merkt man schon, es ist fast eine Fangfrage. Sie konnten nicht anders antworten, als Jesus es wollte. Es war eine Anfrage an sie, an ihre Lebensführung. Und ich würde nicht nur behaupten, sondern ich bin mir sicher, das ist hier auch eine Anfrage an uns. In der Geschichte ging es darum, wie man Gottes Willen erkennt und ihn auch tut. Drei Fragen dazu. Ist Gottes Anfrage an uns persönlich gemeint oder gerichtet? Welche Möglichkeiten haben wir? Und welche Vorbilder sind uns gegeben? Das Erste, Gottes Anfrage an uns, an unser Leben. Wer tut den Willen unseres Vaters? Und so fragte Jesus die hohen Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten, wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Natürlich der hinterher doch losgegangen ist, obwohl er Nein gesagt hatte. Was soll man denn sonst antworten auf diese Frage? Die Botschaft ist klar. Es kommt schließlich darauf an, was anschließend getan wird und ob das getan wird, was getan werden sollte. Erzählen kann man viel. Und wir kennen das vielleicht aus unserem Leben, dass es viele Ja-Sage gibt, die uns was versprechen, die einen Termin ausmachen, die irgendwas doch sagen. Sogar vor dem Altar versprechen sie was. Und hinterher halten sie es nicht. Das sind die Erfahrungen, die wir haben. Und der Wille des Vaters ist hier ganz klar benannt. mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Manchmal gibt uns ja Gottes Willen ein großes Rätselraten. Was will Gott eigentlich von mir? Und wir würden gerne schon wissen, dass er uns ganz genau, klipp und klar, am besten akustisch, verständlich das sagt. Oder zumindest uns eine Mail schickt oder einen Brief. Das wäre das Beste. Da hätten wir überhaupt keine Zweifel. Aber so ist es leider nicht. Manchmal gibt es ja dieses Rätselraten, und dieses Bild erklärt uns, worum es eigentlich geht, wenn es um Gottes Willen geht. Zuerst wird hier ein Verhältnis, unser Verhältnis oder der Verhältnis der Juden damals und der Verhältnis des Christen heute zu Gott, dem himmlischen Vater, angesprochen. Es geht um eine Beziehung. Er sprach doch ihn, mein Sohn, und zwar sowohl den einen als auch den anderen, mein Sohn. Und das ist was anderes als, hey du, mein Sohn. Man könnte das auch mein Kind übersetzen. Wenn wir darüber nachdenken, was Gott will von uns, dann denken wir hoffentlich nicht zuerst an den übermächtigen Oberbefehlshaber, der einfach nur uns Befehle erteilt, sondern dass wir an den himmlischen Vater denken, der Gutes für uns will. Vielleicht denken wir an seine Liebe, an seine Fürsorge seinen Kindern gegenüber, an Gott, der seine Kinder gebrauchen kann und will. Als Kind angesprochen zu werden, unser Verhältnis zum himmlischen Vater ist bei dieser Frage nach Gottes Willen zuerst gefragt. Und dann, und wenn uns das klar geworden ist, Gott ist mein himmlischer Vater, ich bin sein Kind, dann taucht die Frage nach dem Zeitpunkt, nach dem Heute. Es geht nicht darum, ob die beiden Söhne oder Kinder in der Vergangenheit alles getan haben, was der Vater von ihnen wollte. Es geht hier auch nicht darum, ob sie künftig was vorhaben zu tun, sondern es geht um heute, um jetzt. Und das ist genauso in Bezug auf uns. Es geht nicht darum, ob wir 30 Jahre mit ihm schon gelebt haben oder irgendwann zu ihm Ja gesagt haben, sondern es geht um das Heute. Wenn Gott heute von uns etwas möchte. Und dieser Gott, der zu uns in der Taufe mein Kind gesagt hat, mein Sohn, meine Tochter, er möchte, wenn er zu uns sagt, geh heute, dass wir das auch ernst nehmen. Es ist heute gemeint. Egal, was ich gestern, vorgestern, vor 10 Jahren getan habe. Egal, was ich noch alles möchte tun. Heute. Und wenn uns das klar geworden ist, himmlischer Vater will von mir etwas heute, dann kann man sich fragen, aber was soll ich denn tun? Was will er von mir? Das Wort Weinberg, das in diesem Vers hier vorkommt, ist für Israel ein festgelegter Begriff. Weinberg bedeutet nicht nur Weinberg, dort, wo man arbeitet und Weintrauben liest und daraus was Leckeres meint. Nein, mit Weinberg ist im Alten Testament Gottes Volk, Israel, gemeint. Es geht also nicht nur um einen Arbeitsplatz im Reich Gottes. Es geht nicht nur um eine mühsame Arbeit, nur um Schweiß, Müdigkeit, sondern der Weinberg meint Gottes Reich. Ein Reich Gottes, in dem auch Früchte wachsen wollen und sollen. Weinberg, in dem es zwar Anstrengungen auch gibt, aber auch Freude. Es geht um den Raum, in dem Gott handelt, lebt und herrscht. In diesem Reich, in diesem Weinberg, ja, möchte er uns haben für bestimmte Aufgaben. Wer von den beiden hat nun das getan, was der Vater wollte? Wer hat sich wirklich hier als Kind ansprechen lassen, und zwar jetzt, heute? Wer hat die Aufgabe akzeptiert? Und wer hat, nachdem er Ja gesagt hat, das auch getan hat oder aber vielleicht nach dem Neinsagen doch getan hat. Die Frage ist, was sind nur wir? Bin ich eher so ein Neinsager, dass er erstmal Nein sagt, ich muss mir das überlegen und dann doch tun? Doch. Oder aber wir sagen ganz schnell Ja und es nicht tun. Vielleicht gab es in unserem Leben so Lebensabschnitte, wo wir eher zu einem Nein oder zu einem Ja geneigt waren. In welchem Lebensabschnitt lebe ich heute? Wozu neige ich, wenn Gott etwas von mir will oder mir etwas klar macht durch sein Wort, vielleicht durch andere Menschen, durch die Umstände, in denen wir leben? Dieser Gott stellt nicht nur eine Anfrage an unser Leben, sondern er zeigt uns Möglichkeiten auf, wie wir darauf reagieren können oder sollen, wie damals Menschen auf seine Anfrage reagiert haben. Der Vater will also sein Kind zur Arbeit schicken. Geh heute hin. Und damit bedeutet es, lebe im und für Gottes Reich. Es ist klar, wozu möchte der Vater seinen Sohn haben? Wozu er uns haben möchte? Damals war das vielleicht im Weinberg eine Stoßzeit. Vielleicht musste umgegraben werden oder Ernte war angesagt. Da habe ich nicht nachgeforscht. Aber es war offensichtlich viel zu tun dort. Jedenfalls, jede Hand wurde gebraucht. Und es ist nun verblüffend, wie dieser eine Sohn seinem Vater gegenüber tritt. Der sagt ganz frech Nein. Will ich nicht. Keine Lust. Kennt ihr das? Von euren Kindern? Ehepartnern? Naja, vielleicht würden manche sagen, naja, für die heutige Jugend ist das typisch. Na, das haben Leute schon vor 100 Jahren gesagt, in Bezug auf Jugend. Wobei man sagen muss, und das bezeugen uns die Lehrer in den Schulen heute, sogar im Kindergarten, benehmen sich die Kinder schon sehr selbstbewusst, sage ich das mal so. Sehr widerwillig. Also ich beneide die Lehrer nicht, besonders in manchen Schulen, um ihre Arbeit. Aber für die Zustände damals in Israel war das nicht nur verwunderlich, es war ungeheuerlich, dass ein Sohn zu seinem Vater Nein gesagt hat. Und hier muss man sagen, geht es nicht um ein Erziehungsproblem. Damit will Jesus viel mehr klar machen. Sondern es geht hier um das Leben im Gottesreich. So wird in diesem Text auch gesagt. Es geht um Gottes Herrschaft. Es geht um Gottes Gerechtigkeit. Das hat nämlich Johannes der Täufer verkündigt. Von ihm ist die Rede, auf ihn beruft sich Jesus auch. Und er hat gepredigt zum Volk Israel. Und dieses Volk hat Nein gesagt. Und zwar nicht nur einmal, sondern öfter. Sie haben sich an ein Leben angewöhnt, das Gott nicht geehrt hat. Und sie meinten, das ist in Ordnung. Sie haben sich zusätzliche Vorschriften irgendwie zurechtgelegt, die Pharisäer vor allem, und sie haben den Leuten das alles sozusagen aufgehängt noch. Sie müssten noch zusätzliche Vorschriften erfüllen und dadurch haben sie Gott nicht geehrt. Statt in Freiheit mit Gott zu leben, haben sie andere ihre Freiheit beraubt, haben nur Lasten ihnen noch in ihr Leben hineingelegt. Manche haben sich sogar damals an die fremden Mächte verkauft, an andere Menschen. Zwei Beispiele hier, die Zolleinnehmer haben sich verkauft an die Besatzer, an die Römer und die Huren an die Männer. Na gut, das war schon immer so und wird wahrscheinlich so bleiben. Aber ein Teil dieser Menschen, die nicht die Frommen waren, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die schon alles wussten, schon immer die ganze Bibel gehört haben, immer zur Bibelstunde gegangen sind, zu jedem Gottesdienst. Nein, die am Rande der Gesellschaft standen. Ein Teil dieser Randgruppen hat es verstanden. Und was haben sie getan? Sie haben sich bekehrt zu Gott. Sie haben ihr Leben verändert. die Verkündigung des Johannes hat sie zur Umkehr gebracht. Sie haben neu angefangen, sie taten Buße und sie änderten ihr Leben radikal. Im Gegensatz zu den Frommen, Pharisäer, Schriftgelehrten, wen auch immer. Sie meinten, sie sind so fromm, sie müssten eigentlich mit ihren dreckigen Schuhen zusammen in den Himmel kommen. Aus Menschen, die zu Gott Nein gesagt haben, aus diesen Menschen als Randgruppe der Gesellschaft, die ohne und gar gegen Gott gelebt haben, sind auf einmal Menschen geworden, die sich nach Gottes Willen ausrichten, die das verstanden haben, was Jesus, was Johannes gepredigt hat damals. Und diese von Jesus genannten Menschen, diese zwei Gruppen, erinnern uns daran, dass wir auf unser Nein-Sagen nicht festgelegt sind. Auch wenn wir einmal Nein zu Gott gesagt haben. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, dass sich das ändert. Und der eine Sohn, der Nein gesagt hat, später bereute er seine Antwort und ging doch. Ja, dieser Sohn bewegt mich, hat mich schon immer bewegt. Ich fand dich immer sympathisch. Ich war öfter auch ein Neinsager. Ich muss mir Dinge auch überlegen, bevor ich sie tue. Ja, ich will nicht, mit mir nicht, keine Lust. Und dann ging er doch. Diese beachtliche Dreistigkeit des Sohnes, der seinen Vater einfach so stehen lässt, aber er bleibt nicht dabei. Meine Lieben, wenn wir irgendwann zu Gott Nein gesagt haben, an irgendwelcher Stelle, grundsätzlich oder in bestimmten Bereichen des Lebens, ja, ich folge die Nacht, aber hier, da und dort wird sich nichts ändern. Wir sind nicht darauf festgelegt. Wir werden immer wieder aufgerufen, uns zu verändern in verschiedenen Bereichen, umzukehren. Es muss nicht dabei bleiben. Wir können umkehren, wir können bereuen und wir können in Gottes Weinberg gehen, in seinem Reich tätig sein. Es gibt genügend Neins. Aber es gibt auch genügend Ja-Sager, dass wir zu Gott gesagt haben, in bestimmten Bereichen. Wir haben zu Gott gesagt, ja, ich folge dir, und zwar jeden Tag. Und dann vergessen wir es, wochenlang vielleicht, oder ganze Woche, am Sonntag wollen wir es vielleicht doch noch einmal versuchen, und dann vergessen wir es wieder, tun es doch nicht. Oder wir haben zu Gott gesagt, ja, ich möchte nach deinem Wort leben. Deshalb lese ich darin und ich möchte es umsetzen. Und ich möchte immer prüfen, inwiefern richtet sich das auf mich. Inwiefern betrifft mich dieses Wort? Dann tun wir es doch nicht, obwohl wir Ja gesagt haben. Oder wir haben Ja gesagt zu einer Gemeinschaft, vielleicht zu einer Gemeinde, zu dieser Gemeinde. Und dann sind wir so ambivalent, je nachdem, ob es in der Gemeinde so läuft, wie es mir gefällt oder nicht. Sind wir da oder sind wir weg? Wir machen es davon abhängig. Ja-Sage, die aber doch es nicht tun. Die leben nicht in dieser Gemeinschaft. Vielleicht leben wir das Gegenteil von. Vielleicht zerstören wir sogar diese Gemeinschaft. Oder wir haben vielleicht gesagt, ja Gott, ich bin grundsätzlich dafür, dass Menschen zum Glauben finden, dass sie sich umkehren. Für die missionarische Arbeit, für Evangelisation. Wir sind dafür. Aber wir lassen uns lieber davon berichten, wie andere das tun. Erzählen selber aber nichts vom und leben das gar nicht vor. Wir haben Ja gesagt und dann ist nichts mehr zu sehen, zu spüren. Oder haben wir gesagt, ja selbstverständlich werde ich diese Gemeinde mitverantwortlich bauen. Ich übernehme die Verantwortung auch im finanziellen Bereich. Ich weiß, Geld wird hier auch gebraucht. Dann aber werden wir engherzig und denken, na gut, erstmal, wenn ich das gekauft habe und das, oder wenn am Ende des Monats was übrig bleibt, dann gebe ich Gott. Ja gesagt, nichts zu sehen. Oder wir sind grundsätzlich für den Frieden in dieser Welt. Aber was tun wir dafür? Vielleicht leben wir in Unfrieden, unversöhnt. Wir sind vielleicht nicht bereit zu vergeben. Dann sind wir keine Friedensstifter. Da sind wir Zerstörer. Wir haben Ja gesagt zum Frieden. Selig sind die Friedensstiften, tun es aber nicht. Vielleicht haben wir gesagt, wir sind auch für die Bewahrung der Schöpfung. Alles hat Gott geschaffen. Das ist doch für Kinder Gottes wichtig. Was tun wir aber dafür? Und so könnte man viele Themen durchgehen. Ja gesagt, aber das war nur die heiße Luft. Tun wir nichts. Ja, 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 ja. So klingt es laut bei vielen Frommen. Bei uns, bei mir, bei dir, bei anderen Christen. Wie oft sagen wir grundsätzlich Ja und unser Tun entlarvt uns als diejenigen, die doch Gottes Willen nicht tun. Ja, wenn wir noch richtig Nein sagen würden und dann vielleicht unsere Meinung geändert hätten, aber wir neigen zu frommen Sprüchen, mit denen wir das Ganze irgendwie verstecken wollen, dass wir es doch nicht tun. Ja, Herr, aber dahinter gar nichts. Die Sache im Weinberg ist uns vielleicht zu heiß. Vielleicht haben wir Angst, weil es zu anstrengend wird. Vielleicht passen uns die Mitarbeiter nicht. Vielleicht was anderes. Wir lassen es lieber. In diesem Gleichnis tut man dem Ja-Sager seine Zusage, offensichtlich leid. Er hat sich auch geändert. Aber zum Negativen. Wir sind auch, und das zeigt auch unser Leben, auf unser Ja-Sagen nicht festgelegt. Wir dürfen Ja sagen und es doch tun. Und wenn wir Nein gesagt haben, dürfen wir unsere Meinung ändern. Beides kann geschehen. Was wir sagen, legt uns nicht fest. Und das sind die Möglichkeiten für unser Leben. Wo kann ich mich korrigieren? Beziehungsweise von Gott korrigieren lassen. An welcher Stelle? Wo habe ich den Mund zu voll genommen? Und einfach ein dickes Ja herausgerufen und es dann nicht getan? Oder wo habe ich zu Gott Nein gesagt hat? Und bei diesem Nein bin ich geblieben. Welche Möglichkeit für Veränderung in meinem Leben gibt es hier? Und ich wünsche mir, dass wir alle bereit sind, uns auch zu verändern, zu Gott hin, dass wir seinen Willen tun. Und das Letzte, was ich aus dieser Geschichte herausgepickt habe, die wahren Vorbilder für unser Leben. Diejenigen, die uns im Reich Gottes vorangehen, an denen wir uns Beispiel nehmen können. Beispiele sind für uns immer wichtig. Und wir haben aus verschiedenen Bereichen Beispiele in unserem Beruf, vielleicht als Väter, als Mütter, als Großeltern, wer auch immer, als Sportler. Wir orientieren uns öfter an anderen Menschen und wir schauen uns das auch ab. Wie haben sie denn das gemacht? Jesus stellt den hohen Priestern, Schriftgelehrten, Ältesten, Pharisäern, also Menschen, die selber schon längst Beispiele sein sollten, denen stellt er dieses eigenartige Volk vor Augen. Die Zolleinnehmer und die Huren, das hat denen in ihren Ohren wehgetan. Jesus hat zu ihnen gesagt, nehmt euch Beispiel von denen. Das war für sie ein Sakrileg. Die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Eine Ohrfeige. Und ich kann mir das auch so vorstellen, wenn er zu uns gesagt hätte, ihr lieben Baptisten oder Papisten oder was auch immer, nehmt euch Beispiel von den Leuten, die sich richtig bekehrt haben. Da hat er vollkommen recht. Das ist die Aussage, das ist die Botschaft hier aus dieser Geschichte und grundsätzlich aus dem Neuen Testament. Warum sollen uns Zöllner gute Beispiele sein? Zolleinnehmer? Weil sie so clever zum Geld kommen? Weil sie sich arrangieren können mit der Situation? Weil sie staatstreue Beamte sind? oder die Huren, warum sollten sie uns ein Beispiel sein? Weil sie in so einem interessanten Milieu leben? Das glaube ich nicht. Diese beiden Gruppen dienen uns als Beispiele, weil sie als Zolleinnehmer, weil sie als Huren uns vorausgegangen sind. Sie haben sich bekehrt. Sie haben sich echt bekehrt. Sie haben ihr ganzes Leben umgekrempelt. Und darin sind sie uns ein Beispiel, genauso wie sie damals ein Beispiel waren für die Schriftgelehrten, Pharisäer, die Ältesten der Gemeinde, damaligen Gemeinde. Heute sind sie auch unser Beispiel. Weil die Menschen sind, die umgekehrt sind zu Gott und ein neues Leben radikal begonnen haben. Und an dieser Radikalität scheiden sich oft die Geister. Der ist mir zu radikal. Der nimmt das zu wörtlich in der Bibel. Das macht man heutzutage nicht. Da wird das einem wirklich zu heiß. Manchmal haben wir eigentümliche Vorstellungen von dem, was wirklich wichtig ist. Für uns Christen im Gottesreich. Da singt eine schön und dann sagt, ach, so wie der da will ich auch singen. Ich will auch da vorne stehen und mal predigen oder Moderation machen. Ich will auch bewundert werden. Ich möchte auch im Rampenlicht stehen. Ich würde sagen, je nach Begabung, dem würde vielleicht nichts im Wege stehen. Oder wir möchten so beten wie die anderen. Vielleicht möchten wir so einen theologischen Überblick haben wie jemand, den wir kennen. Möchten auch so dienen mit solcher Hingabe. Oder so fröhlich, freundlich sein wie jemand. Das ist alles schön und gut. Aber wir können das alles vergessen als Christen, wenn zuallererst nicht das kommt, wovon Jesus spricht. Dieses, sie umkehren, ganzes Leben umkrempeln, sich nach ihm ausrichten. Denn das ist das, was Jesus, was Gott will, dass wir den Willen des himmlischen Vaters tun. Ja, das sind richtige Vorbilder. Menschen mit radikaler Hinwendung zu Gott gehen uns in Gottes Reich voran. Die wünschenswerte Sehnsucht lautet, bekehrt sein. Was wünsche ich mir für nächstes Jahr? Richtig bekehrt sein. Vielleicht schreibe ich das auf eine Karte jemand zum Geburtstag. Wobei, es könnte missverstanden werden. Ich lasse es lieber. Aber ihr könnt mir das schreiben. Ich will es schon verstehen. Ja, das Wünschenswerte, richtig bekehrt sein. Vielleicht ist ein bestimmtes Bereich und ich wünsche mir in der nächsten Zeit, dass ich mich da bekehre. Das wäre doch wunderbar. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Einmal in Berlin, in der Gemeinde, in der wir waren damals, kam eine Gruppe von behinderten Menschen aus Schmalkalden. Das liegt im Ostdeutschland. Und Gottesdienst war super und der Chor hat gesungen. Und nach dem Gottesdienst kam einer der Behinderten, so ein bisschen klobig auf mich zu, nahm mich in den Arm, küsste mich links und rechts und sagte, Hauptsache, wir haben unseren Heiland gefunden, gell? Und ich war so baff, ich wusste nicht, was ich reagieren sollte. Es war mir erstmal peinlich, aber dann habe ich mir das überlegt, ja, so einen Glauben, solche Freude möchte ich auch haben. Er hat sich richtig gefreut. Und er ist so durch die Menge von den Menschen gegangen und hat Leute begrüßt und umarmt. Hauptsache, ich habe Jesus. Hauptsache, ich habe den Retter, den Freund gefunden. Ich lebe mit ihm. Und das macht mich glücklich und froh. Herrlich. Hauptsache, wir haben den Retter und Freund gefunden. Solche Menschen, die arm sind vor Gott, sind uns Vorbilder. Und so wünsche ich uns, dass wir auch bekehrt sind. Gottes Anfrage richtet sich immer an uns persönlich. Alles, was wir in der Bibel lesen, ist nicht für irgendjemanden da geschrieben. Auch für mich, auch für uns als Gemeinde. Wir sind auf unser Ja oder Nein sagen nicht festgelegt. Wir dürfen das verändern. Wir dürfen immer umkehren. Die Meinung ändern ist auch kein Beinbruch. Wir dürfen unsere Meinung ändern. Das finde ich großartig. Und die bekehrten Christen sind für uns wahre Vorbilder. Nicht irgendein Christ, der irgendein Ding da geschafft hat, auf die Beine gestellt hat und dann stellen wir hinterher, dass er da ein völlig anderes Leben geführt hat. Doppelleben sozusagen. Die wahrlich bekehrten Menschen sind uns Vorbilder. Wenn uns also Jesus diese Geschichte erzählt, wie damals den ältesten schriftgelehrten Pharisäer, dann spricht daraus eine große Hoffnung. Wir sind unser Leben, das Leben anderer Menschen ist nicht hoffnungslos. Es ist die Wahrheit, die uns frei machen möchte. Es könnte sein, und das hofft auch Gott, das hofft der Herr, dass wir es uns noch einmal überlegen. Und das legt er uns heute ans Herz. Es könnte sein, dass wir über sein Liebesangebot doch noch einmal nachdenken. Und dass es doch nicht radikal ist. Und dass wir doch in Kauf nehmen, auch das, dass andere Menschen über uns vielleicht lästern. Weil wir aus der Reihe tanzen, aber nach seinem Willen leben. Es könnte sein, dass wir nicht stehen bleiben bei einer Entscheidung gegen ihn, sondern umkehren. Dass wir zu Menschen werden, die demütig zu Gott gehen und sagen, Gott, du bist mein Vater, aber auch mein Herr. Und ich möchte mit dir leben und ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Du hast in deinem Sohn dein Leben doch am Kreuz für mich gegeben. Es könnte sein, dass für einige von uns heute dieser Zeitpunkt gekommen ist. Grundsätzlich umzukehren zu Gott. Oder vielleicht in einem bestimmten Punkt, wo wir Ja gesagt haben, aber dann es doch nicht getan haben. Oder Nein gesagt haben. Es könnte sein, dass wir uns heute neu orientieren könnten. Es könnte sein, dass wir die Entscheidung treffen, ich möchte meinen Charakter kontinuierlich anhand des Wortes Gottes verändern. Ich möchte das verändern lassen durch Gott. Und wenn es bei dir, bei mir heute so ist, dann lade ich dich in Gottes Namen ein, dein Nein sagen oder deine Ja sagen Heuchelei aufzugeben. Ich lade uns alle ein, dass wir uns ganz und gar Gott stellen zum ersten Mal oder ganz neu und zu ihm sagen, ich bin da. Nimm mich. Du kennst mich doch. Mache aus mir einen Menschen, wie er dir gefällt. Ich werde gleich beten und anschließend singen wir ein Lied. Fasst euer Herz. Ich weiß, dass es manchmal so ist, dass uns durch die Finger rinnt, unser Herz. Dass wir das nicht so ganz im Blick haben. Und wenn wir das Lied singen, macht dieses Lied zu eurem persönlichen Gebet. Dass wir uns alle auf die Wirkung des Heiligen Geistes öffnen. Vielleicht wird er uns während des Liedes was sagen. Wir werden auch die Möglichkeit haben, während des Liedes hier nach vorne zu kommen. Denn diejenigen, die nach dem Gottesdienst hier vorne stehen werden, um für uns zu beten, stellen sich gleich auch hier hin vorne und auch ich. Man kann für sich auch beten lassen. Ich bete. Himmlischer Vater, du kennst mich, du kennst uns alle. Und wir wissen, weil das dein Wort sagt, dass wir durch und durch Sünder sind. Dass wir zu dieser Sünde neigen. Und dass wir ohne deine Hilfe nichts tun können. Herr, bitte ergreift die Herrschaft über unsere Herzen. Ich gebe dir mein Herz hin, ganz neu und bitte dich, dass du mich so veränderst, wie du mich haben willst, dass du mich erfrischt, dass du meine Gedanken, mein Herz, meine Gefühle, meinen ganzen Körper, mein ganzes Dasein, meine Persönlichkeit mit deinem Heiligen Geist füllst, dass ich dir nachfolgen kann, damit ich nach deinem Willen lebe. Herr, Jesus, zu dir will ich kommen und zu dir kann ich kommen, so wie ich bin. Amen. Zu diesem Lied stehen wir auf.